Ja, man kann dann ziemlich genau wissen, wann man in das Spital gehen muss. Aber wann das Kind kommt, das kann niemand sagen. Und unser Arzt war ein guter Arzt, also der Arzt meiner Frau. Und er hat das so berechnet, aber er hat sich ein paar Mal geirrt. Aber so ungefähr wissen wir schon, wann Endzeit war, ja? Und die Vorzeichen sind auch da, aber der Moment, wo dann plötzlich, man merkt, jetzt ist es aber, jetzt echt ist es ernst. Wenn diese Wehen einsetzen und man weiß, jetzt geht das nicht mehr weg. Jetzt läuft es wirklich. So ist das dieser Moment. Plötzlich kommen die Wehen über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen. Ja, also sehr eindrücklich dieses Zeitzeichen, wenn Sie sagen Friede und Sicherheit. Das ist eines von Dutzenden von Endzeitzeichen, die wir heute bereits ganz klar sehen. Vers 4. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Also für euch Gläubige ist es natürlich nicht so, dass der Tag des Herrn etwas sein wird, so unerfreulich eben wie wenn der Dieb kommt. Das ist für diese Welt. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Das ist also ganz wichtig. Im Gegensatz zu dieser Welt sollen diejenigen, die sich freuen auf das Kommen Christi, die sollen wach sein, nicht nur wach sein, wachen, also auch auf die Endzeit Gefahren, wirklich gewappnet, da bereitstehen und nüchtern sein. Das ist ein interessanter Ausdruck, nüchtern sein. 11-mal werden die Christen im Neuen Testament aufgerufen, nüchtern zu sein. Zum Beispiel in 2. Timotheus 4, Vers 5, sagt Paulus, du aber sei nüchtern in allem. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, das griechische Wort Nepho dort bedeutet nach dem Wörterbuch von Walter Bauer zum Neuen Testament Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Überstürzung, Exaltiertheit, Verwirrnis. Wenn man denkt, wie viele Christen heute völlig abfahren, völlig ausflippen und ausflippen dann sogar als Gottesdienst bezeichnen, dann ist das ein Bruch mit diesen göttlichen Geboten, wo wir 11-mal den Aufruf haben, seid nüchtern. Also es ist ganz wichtig, in der Endzeit sollen wir nüchtern sein. Denn die, die schlafen, Vers 7, schlafen des Nachts. Und die da trunken sind, haben wir das Problem des Alkoholismus. Ein sehr, sehr großes Problem unter den Jugendlichen. Und nicht nur von denen, unter denen, die sich nicht Christen nennen. Das ist ganz schlimm. Aber hier werden wir ganz realistisch gewarnt. Und die da trunken sind, sind des Nachts trunken. Wir aber, die von dem Tag sind, lasst uns nüchtern sein. Nochmals. Angetan mit dem Brustharnisch des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung der Seligkeit. Da haben wir wieder diese drei Kennzeichen des Christentums. Glauben, Liebe, Hoffnung. Aber hier als Waffe. Ja? Der Brustharnisch des Glaubens schützt unsere Herzgegend. Sehr wichtig, dass der Feind uns da nichts anhaben kann. Des Glaubens und der Liebe. Und dann der Helm auf dem Kopf mit der Hoffnung der Seligkeit. Also unser ganzes Denken wird geschützt, wenn wir warten auf das Wiederkommen des Herrn Jesus, das uns eben aus dieser Welt heraus befreien wird. Das ist die Hoffnung der Seligkeit, des Errettetseins. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt. Also wir sollen nicht in die Drangsalszeit kommen, sondern zur Erlangung der Seligkeit durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, auf dass wir, sei es, dass wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Jetzt könnte man denken, oh, jetzt kommt es also doch nicht so ganz drauf an, ja? Wir wachen oder wir schlafen. Aber schlafen bedeutet eben gleichzeitig auch entschlafen sein. Und hier kommt der Apostel Paulus eben wieder auf das zurück. Es gibt Gläubige, die schlafen, als Entschlafene. Es gibt solche, die leben. Und so ist das eine Ermutigung, sei es, dass wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. alle Erlösten, ob gestorben oder nicht gestorben, werden einmal mit Christus zusammen leben und alles erleben. Deshalb ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. Gegenseitige Seelsorge durch Zusprechen von dieser Hoffnung. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Erkennt oder anerkennt, ist beides korrekt übersetzt. Hier geht es also um solche, die einen Ältestendienst tun in der Gemeinde, die vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Die sollen anerkannt werden, nicht wahr? In biblischer Zeit haben die Apostel Älteste eingesetzt. Nie liest man davon, dass die Gemeinde Älteste wählt. Wir haben nur drei Stellen über Ältesteneinsetzung. Apostelgeschichte 14, dort setzen Paulus und Barnabas Älteste ein in den Gemeinden. Also von oben, von apostolischer Autorität beglaubigt. Dann die zweite Stelle, Titus 1. Paulus beauftragt Titus, in den kretischen Gemeinden Älteste anzustellen. Also Titus wird von dem Apostel abgesandt und setzt Älteste ein. Und dann noch Apostelgeschichte 20, 28, wo Paulus sagt zu den Ältesten von Ephesus: Der Heilige Geist hat euch als Aufseher gesetzt. Nun, Apostel haben wir nicht mehr. Die Apostel sind alle gestorben, seit Johannes gestorben ist, um 100 nach Christus. Ja, wie können dann Älteste eingesetzt werden? Nun, der Heilige Geist ist immer noch da. Und er setzt solche Männer ein, mit diesen Qualitäten, die aufgelistet sind in Titus 1 und 1. Timotheus 3. Aber, wenn die diese Arbeit aufnehmen und beginnen, den Einzelnen nachzugehen und eben als Aufseher einen Hirtendienst zu verrichten in der Gemeinde, dann müssen das die anderen ja merken. Und die müssen ja merken, ja, diese Leute haben tatsächlich die Kennzeichen von 1. Timotheus 3 und Titus 1. Und dann fordert Paulus: Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und vorstehen im Herrn. Und so haben die Ältesten, seit die Apostel nicht mehr sind, haben sie trotzdem eine moralische Autorität. Und man erkennt, dass der Heilige Geist sie eingesetzt hat, an dem, dass sie diese Qualitäten auch vorweisen können. Das sind keine sündlosen Leute, aber das sind Leute, die wirklich so vorbildlich mit dem Herrn vorangehen, wie das dort beschrieben ist, in den genannten Stellen. Und das Gute ist, wenn ein Ältester in seinem Leben eine Wende nimmt und nicht mehr so lebt, nach 1. Timotheus 3 und Titus 1, muss man ihn auch nicht mehr abwählen. Der verliert automatisch die moralische Autorität. Also wir können uns nicht auf irgendwelche apostolische Autorität berufen, aber das Leben, das gibt moralische Autorität. Und dann kann man nicht einfach sagen, ja gut, ich mache, was mir passt. Nein, dann heißt es eben, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Nicht gerade angenehm, das ist das Unangenehmste im Ältestendienst, Schwierigste. Und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Weil es sehr, sehr schwierig ist. Diese Aufgabe. Und dann wird erklärt, ganz allgemein, seid in Frieden untereinander. Sehr aktuell, ja? Aber das war zu allen Zeiten aktuell. Vers 14. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an. Seid langmütig gegen alle. Hier haben wir zunächst drei verschiedene Gläubige in der Gemeinde. Die Unordentlichen, das sind die, die wüssten und könnten das Richtige tun, die wollen es aber nicht. Das sind die Unordentlichen. Dann gibt es die Kleinmütigen, das sind die, die meinen, sie könnten es nicht tun, aber sie könnten es. Das sind die Kleinmütigen. Und dann gibt es die Schwachen, das sind die, die etwas nicht können. Und da muss man also jetzt mal unterscheiden. Unordentliche müssen zurechtgewiesen werden. Kleinmütige, die muss man trösten. Natürlich kannst du das. Und die Schwachen, denen muss man sich annehmen, denen muss man beistehen. Aber ganz allgemein gilt, gegen alle soll man langmütig sein, geduldig sein. 15. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem jemandem vergelte, sondern strebt allezeit nach dem Guten, gegeneinander und gegen alle. Freut euch allezeit, betet unablässig, die Wichtigkeit der ständigen Online-Verbindung mit dem Herrn. Dank sagt in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus gegen euch. Den Geist löscht nicht aus. Man kann also in der örtlichen Gemeinde das Wirken des Geistes unterdrücken, sodass die Leuchter des siebenarmigen Leuchters eben die Lampen auslöschen. Das gibt es in einer Gemeinde, das Licht nicht mehr brennt. Löscht den Geist nicht aus. Weissagungen verachtet nicht. Weissagung ist ja nach 1. Korinther 14, Vers 2, Reden zur Ermahnung, Tröstung und Ermunterung. Aber Ermahnung ist eben nicht so angenehm. Darum sagt er, Weissagung verachtet nicht. Prüft aber alles, das Gute haltet fest. Die richtige Betonung ist nicht, prüft alles. Es gibt Leute, die lesen jeden Unsinn, weil sie meinen, sie müssen alles prüfen. Nein, das ist ja nicht gemeint, sondern wir sollen wirklich prüfen. Prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Ihr selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werdet tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Da sehen wir Geist, Seele, Körper, alles wichtig. Und diese Einheit wird wieder da sein bei der Auferstehung am Tag der Entrückung. Treu ist der, euch ruft, der wird es auch tun. Brüder, betet für uns, grüßt alle Brüder mit heiligem Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen werde. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Also was hier steht, geht wirklich alle Gläubigen etwas an. Und nun gehen wir weiter zum 2. Thessalonicher Brief, den Paulus etwas später auch von Korinth aus geschrieben hat, also auch um 50 oder 51 nach Christus. Auch hier geht es um die Wiederkunft Christi. Und noch etwas verbindet diese beiden Briefe. Im 1. Thessalonicher Brief findet man 7-mal diesen Ausdruck, unser Herr Jesus Christus. Das hatten wir gerade im letzten Vers. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. 7-mal findet man im 1. Thessalonicher Brief, unser Herr Jesus Christus. Ich mache das normalerweise im Bibellesen so, dass ich die Namen Gottes mit einer besonderen Farbe anzeichne. Und so bekommt man über die lange Zeit hinweg einen unwahrscheinlichen Reichtum an Hunderten von Namen, die Gottes Wesen ausdrücken. Wenn wir uns fragen, wer ist Gott, dann müssen wir diese Namen nachschlagen. Das geht dann ganz schnell, wir finden die sofort wieder. Das ist ein gewaltiger Reichtum. Nun, im 1. Thessalonicher Brief wird man 7-mal anstreichen können, unser Herr Jesus Christus. Und im 2. Brief 7-mal unser Herr Jesus Christus. Herr ist er, weil er Autorität beansprucht in unserem Leben, in allen Bereichen. Aber er ist nicht nur einfach der Herr Jesus Christus, sondern unser Herr Jesus Christus. Und das drückt so unsere Herzensbeziehung zu dem Erlöser aus. Ich habe in meiner Bibel dann dazu geschrieben, Hohelied 2, Vers 16. Kann man nachschauen, dann versteht man, was das bedeutet. Jetzt kommen wir zu 2. Thessalonicher, Kapitel 1. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wieder diese drei, die auch schon den ersten geschrieben haben, sind die Autoren des 2. Briefes. Paulus, Silvanus, Timotheus. Silvanus ist übrigens das gleiche wie Silas. Silas ist sein jüdischer Name, Silvanus sein römischer Name. Juden haben damals oft zwei Namen gehabt, einen jüdischen und gegenüber der heidnischen Welt noch einen nicht-jüdischen Namen. Das war auch immer nützlich, um, wenn es nötig war, die Identität zu verbergen. Ja, Esther hieß persisch Esther, aber ihr eigentlicher jüdischer Name war Hadassah. Und unter dem Namen Esther konnte man eben nicht so einfach wissen, dass sie eine Jüdin war. Das ist schon mal ganz wichtig. Ich habe mal so eine Jüdin am Bahnhof angesprochen, als junger Mann, als ich da Traktate verteilt habe. Und dann habe ich gefragt, sind Sie jüdisch? Und sie ist ganz verschockt. Wie wissen Sie, dass ich Jude bin? Ja, das sehe ich. Und das hat sie ganz, ganz verstört. War eine ältere Frau. Und da merkt man wirklich noch etwas aus dieser Nazi-Zeit. Das ist für sie schrecklich, wenn man je nachdem die Identität einfach so weiß. Obwohl die nicht irgendwie besonders jüdisch gekleidet war oder so. Ja, ja, also darum hatte Silvanus auch, wie es üblich war, noch einen zweiten Namen. Silas Silvanus. 1 Vers 3. Wir sind schuldig, Brüder, alle Zeit für euch zu danken, wie es billig ist, weil euer Glaube überaus wächst. Und die Liebe jedes Einzelnen von euch allen gegeneinander überströmt ist. Also, er hat sie ermahnt im ersten Brief, sie sollten jetzt noch mehr zunehmen. Haben sie gehört. Sind sie einfach noch mehr gewachsen. Also das Wachstum im Glauben hängt ab von dem, ob wir wachsen wollen. Das ist nicht einfach so das Schicksal. Er hat ihnen gesagt, ihr müsst wachsen. Und dann sind sie halt gewachsen. Ja? Und da ist es schon wichtig. Ich meine, meine Mutter hat früher mir immer wieder gesagt, du solltest beten, dass du größer wirst, dass du wächst. Und dann habe ich gefunden, warum. Und habe nicht gebetet und dann ist auch nichts geschehen, ja? Ja, also da ist es ja wahrscheinlich weniger schlimm, aber im Glauben ist es dann schlimm. Vers 4. So dass wir selbst uns euer Rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Drangsalen, die ihr erduldet. Also er kann wieder betonen, ihr geht durch so viel schwierige Verfolgung durch und trotzdem bleibt ihr treu und wächst so im Glauben. Blüht richtig auf. Ein offenbares Zeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr würdig geachtet werdet, des Königreiches Gottes, um dessen Willen ihr auch leidet. Wenn es anders bei Gott gerecht ist, Drangsal zu vergelten, die euch bedrängen. Und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. Wenn ihr Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen, welche Strafe leiden werden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn weg und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Wenn er kommen wird, um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in allen denen, die geglaubt haben. Also Paulus sagt, ihr leidet jetzt Not und Verfolgung. Aber einmal wird das alles umgedreht werden. Jetzt geht es den Gesetzlosen gut und euch Gläubigen so schlecht. Aber einmal kommt der Tag, wo ihr mit Jesus Christus in Herrlichkeit kommen werdet. So eindrücklich, wie das beschrieben ist. Bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. So wird er kommen, aber da werden die Erlösten mit ihm dabei sein. Sie werden Ruhe haben, innere Ruhe, aber die Gottlosen werden dann leiden. Da werden die Rollen einmal getauscht werden. Und weiter heißt es von zwei Gruppen. Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen. Das sind die Heiden, die einfach nichts wissen von Gott. Und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Das sind die, die das Evangelium ganz klar gehört haben. Die nicht nur das Zeugnis der Schöpfung hatten, ja, wie alle Heiden, sondern die das Evangelium ganz klar gehört haben und nicht annehmen wollten. Die fallen unter das Gericht. Vers 10. Wenn er kommen wird, um an jedem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in allen denen, die geglaubt haben. Das ist schon eindrücklich, wenn wir denken, die Menschen werden uns sehen, wenn wir kommen. Dann werden sie sehen, all die Leute, die sie so verachtet haben, jetzt sind sie auf der Seite des Siegers. Und sie werden in den Gläubigen, die Jesus Christus begleiten werden, wenn alle Heiligen kommen mit ihm, Sacharja 14, werden sie beim Anblick der Gläubigen, werden sie den Herrn bewundern. Also alle Schmach, alle Schande, die jetzt über uns kommt, wenn wir uns zum Namen Jesu bekennen, ist dann einmal vorüber. Denn unser Zeugnis bei euch ist geglaubt worden. Weshalb wir auch alle Zeit für euch beten, auf dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und erfülle alles Wohlgefallen seiner Gütigkeit und das Werk des Glaubens in Kraft, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht werde in euch und ihr in ihm, nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Also, Paulus betet, dass auch jetzt der Glaube weitergeht und dass sich die Thessalonicher treu erweisen bis zum Schluss. Aber dazu brauchen sie eben Gottes Gnade. Wir haben bereits gesehen am Anfang des Nachmittags, dass es Menschen gibt, die glauben, ohne wiedergeboren zu sein. Und die glauben für eine Zeit. Warum können die Auserwählten glauben bis zum Schluss? Nicht, weil sie so gut sind, sondern weil sie eben durch die Gnade Gottes und durch die Kraft Gottes eben erhalten bleiben bis zum Schluss. Und darum spricht 1. Petrus 1, Vers 5, da geht es ausdrücklich um die Wiedergeborenen. Ab 1, Vers 3. Und da sagt Petrus, ihr werdet durch Gottes Macht bewahrt bis in die letzte Zeit. Also Gott bewahrt die Auserwählten. Und darum können sie das Ziel erreichen. Sonst könnten wir es nicht. Aber diese Gabe des Beharrens gibt Gott eben nur den Wiedergeborenen und nicht denen, die einfach so äußerlich zum Glauben kommen. Jetzt kommt Kapitel 2, jetzt wird es immer spannender. Wir bitten euch aber, Brüder, um der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus willen und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung, noch erschrecket, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als durch uns, als ob der Tag des Christus da wäre. In manchen Bibelübersetzungen steht der Tag des Herrn, aber die meisten Manuskripte, der Mehrheitstext hat der Tag des Christus. Das ist der Tag des Messias. Ja? Das ist also, natürlich ist das im Prinzip dasselbe wie der Tag des Herrn. Dann, wenn der Messias kommt als König der Welt. Und nun sagt also der Apostel Paulus, im Blick auf das Thema Wiederkunft Christi, ist es wichtig, dass ihr nicht schnell erschüttert und erschreckt werdet. Was war geschehen? Wir entnehmen aus dem Weiteren, dass ihr Lehrer unter den Thessalonichern Eingang gefunden haben, die sagten, seht ihr, wir sind bereits in der Drangsalszeit. Das, was ihr jetzt da so leidet, das ist der Beweis, dass eben der Tag des Gerichts über diese Welt schon begonnen hat. Und die haben diese Irrlehrer da Eingang gefunden. Paulus sagt, nicht erschreckt weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief als durch uns. Die haben ihnen also Briefe geschrieben, gefälschte Briefe, als wären sie von Paulus geschickt. Brief als durch uns, also als hätte Paulus den Brief geschrieben. Gefälschte Briefe. Und die haben ihn also da geschrieben, ihr Thessalonicher seid eben jetzt in der Gerichtszeit und darum müsst ihr so leiden. Das ist übrigens sehr aktuell. Die Christen in Nordkorea, die leiden ja unsäglich. Wie viele Tausende da in den Konzentrationslagern sind und keine Politiker im Westen stehen auf und nehmen Stellung dafür. Und darum ist es eigentlich nur eine Phase, wenn mal so zwischendurch für einen Christen in Afghanistan eingetreten wird und von den Abertausenden, die grausam leiden, ist einfach nicht die Rede. Aber Nordkorea ist ganz besonders schlimm, eines der schlimmsten Christenverfolgerländer. Und da glauben koreanische Christen, wir sind in der Drangsalszeit. Das können wir gut nachvollziehen, aber trotzdem, so falsch es ist. Es stimmt nicht. Und nun erklärt der Apostel Paulus vieles im Zusammenhang also mit Wiederkunft Christi. Vers 1. Wir bitten euch aber, Brüder, um der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, das ist die Entrückung. Also in Verbindung mit diesen Themen, Wiederkunft Christi und Entrückung zum Herrn hin, es ist nun ganz wichtig, dass ihr nicht schnell durcheinander gebracht werdet, durch falsche Lehren. Und die kommen eben nicht nur durch gefälschte Briefe, sondern auch durch Geist. Da kommen also Leute, die als Propheten, die Geist geleitet vielleicht gesagt haben, so spricht der Herr, ja? Ihr seid am Tag des Herrn, oder durch Wort, einfach durch Predigt, oder eben durch gefälschte Briefe. Als ob der Tag des Herrn oder der Tag des Messias, des Christus, da wäre. Da sollen sie gar nicht durcheinander gebracht werden, als seien sie Christen in der Drangsalszeit. Warum nicht? Nun, der Apostel Paulus erklärt jetzt nochmal ganz deutlich den Unterschied von dem Kommen des Herrn Jesus für die Gläubigen, Entrückung, und das Kommen des Herrn Jesus mit allen Gläubigen. Nicht wahr, in 1. Thessalonicher 1 hatten wir am Schluss, sie warteten auf das Kommen des Herrn Jesus aus dem Himmel. Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Aber dann in Kapitel 3 am Schluss hatten wir bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Sehen wir, in jedem Kapitel im ersten Brief wird von der Wiederkunft Christi gesprochen. Aber einmal ist es die Entrückung, einmal ist es das Kommen in Herrlichkeit mit dem Herrn. Und so ist es ganz wichtig, wir müssen diese Dinge unterscheiden. Die Entrückung, das Kommen des Herrn, und dazwischen liegt die Drangsalszeit. Übrigens das mit den gefälschten Briefen. Wie konnten die Thessalonicher jetzt wissen, dass der 2. Thessalonicher echt war? Und übrigens, wo sind die gefälschten Briefe? 2. Thessalonicher ist da, die gefälschten Briefe sind nicht mehr da. Ja, es gibt ein eindeutiges Kennzeichen zum Erkennen der Paulusbriefe. Am Schluss von 2. Thessalonicher 3 wird der Schlüssel gegeben, Vers 16. Vers 17. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, welches das Zeichen in jedem Brief ist, so schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Paulus hat ja normalerweise seine Briefe diktiert. Der Römerbrief wurde durch Tertius geschrieben. Und so hat er also diktiert. Aber die letzten Verse hat er jeweils eigenhändig geschrieben. Sodass sein persönlicher Schriftzug das Erkennungszeichen der echten Paulusbriefe war. Und so betonte den Thessalonicher nochmals, schaut, das ist meine Schrift. Jetzt können Sie vergleichen, 2. Thessalonicher und 1. Thessalonicher. Wow, die genau gleiche Schrift. Und die Briefe dazwischen durch, das war alles gefälscht. Und dann, wohin kommen die gefälschten Briefe, ist klar. Und so konnte man eben auch in den frühen Jahrhunderten, als Paulusbriefe noch echt da waren, die Originale sind heute nicht mehr da, aber die waren nicht einfach so plötzlich verschwunden. Die waren noch längere Zeit vorhanden in der heutigen Türkei, Epheserbrief, Kolosserbrief, in Griechenland, Korintherbriefe, Thessalonicherbriefe und in Italien, Römerbrief. Und so konnte man in den frühen Jahrhunderten echte Paulusbriefe ganz klar im Schriftzug miteinander vergleichen und erkennen. Und da ist es ganz interessant, dass die frühe Christenheit, die hat alle gefälschten Briefe und gefälschten Evangelien, gefälschten Offenbarungen verworfen. Am Schluss sind nur die 27 Bücher, die wir in der Bibel haben, sind anerkannt worden, ohne irgendeinen internationalen Konzilsbeschluss. Also all die gefälschten Evangelien, Thomas' Evangelium, das ist eine Fälschung aus dem Jahr 140, wissen wir heute. Das wurde nicht anerkannt. Petrus' Evangelium oder Petrus' Apokalypse, alles verworfen. Und da kommen so törichte Leute heute und sagen, jetzt haben wir die Wahrheit. Judas' Evangelium, wir haben eine Handschrift aus dem 3., 4. Jahrhundert. Ja gut, und dann komme ich mit P47, Paulus Handschrift aus dem 1. Jahrhundert. Wo wollen wir unsere Informationen herhaben? Oder wir haben eine Handschrift vom Johannesevangelium aus dem Anfang des 2. Jahrhunderts. Wir haben eine Handschrift vom Johannesevangelium aus dem Anfang des 2. Jahrhunderts. Kommen die mit solch späten Fälschungen von gnostischen Irrlehren aus Ägypten wo nie, übrigens nach Ägypten, wo nie originale neutestamentliche Handschriften geschickt. Ja, in die Türkei, nach Griechenland, nach Rom, nach Ägypten. Es gibt kein Ägypter-Evangelium, kein Ägypter-Brief, ja? Oder Alexandria-Brief. Nichts davon. Gerade nach Ägypten kam nie was Originales. Und die haben dort sehr viel Gefälschtes selber organisiert, ja? Auch dieses Judas-Evangelium, das ist ja ein Hohn. Das, was gefälscht ist, da fallen sie drauf ein. Und das, was echt ist, das wird so in den Schmutz getreten. Die echten Evangelien wie Matthäus und Johannes von Augenzeugen geschrieben und Markus und Lukas von Leuten, die Augenzeugen direkt konsultiert haben und gekannt haben. Ja, das nur so als kleiner Einschub. Aktualisierung. Nun erklärt Paulus, 2. Thessalonicher 2, Vers 3, lasst euch von niemandem auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag, also der Tag des Messias, das ist der Tag des Herrn, des Gerichts, der großen Drangsal, kommt, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Also er sagt, die Wiederkunft Christi als Richter und König der Welt findet nicht statt, wenn nicht zuerst der Abfall kommt und dann muss der Antichrist kommen, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Der Abfall. Abfallen kann man ja nur von etwas, wo man einmal dran war, mit dem Bekenntnis. Wann hat in der Kirchengeschichte ein allgemeiner Abfall von der Bibel und seinem Wort stattgefunden? Das kennen wir nie durch die ganze 2000 Jahre Kirchengeschichte hindurch, außer im 20. Jahrhundert. Da hat der Abfall wirklich stattgefunden. Der wurde aber schon längst vorbereitet, in der Aufklärungszeit, unter den Intellektuellen, dann sehr stark im 19. Jahrhundert, als die ganze Philosophie mit dem Atheismus aufkam, Kommunismus mit Marx und Engels, dann der Evolutionismus mit Charles Darwin, und so weiter. Und dann auch diese Abfallphilosophie von einem Nietzsche, Gott ist tot, das hat die intellektuelle Welt erreicht. Aber all diese Dinge kamen im 20. Jahrhundert in die Masse hinein. Und das hat letztlich zu den 60er Jahren und zu der 68er Revolte geführt. Das war ein bewusster Bruch mit dem Christentum, das nun vorüber sei. Darum sprach Francis Schaeffer als christlicher Philosoph über diese Zeit als die postchristliche, die nachchristliche Zeit. Das ist die Zeit des allgemeinen Abfalls. Und das musste zuerst kommen, bevor Jesus Christus mit allen Heiligen kommen kann. Wir leben mitten drin in diesem Abfall, wo alle moralischen Schranken gebrochen werden, wo Kinder abgetrieben werden. Seit den 60er Jahren in der Schweiz 400.000. Es haben also bald schon 500.000 umgelegt in unserem rechtsstaatlichen Heim. Und in den USA sind seit 1973 etwa 50 Millionen umgebracht worden durch Abtreibung. Weltweit jedes Jahr 50 Millionen. Also wir leben in der Zeit des totalen Abfalls, wo alle Schranken gebrochen werden. Und jetzt fehlt aber noch was. Es muss noch der Sohn, der Mensch der Sünde, muss offenbar werden. Das ist noch nicht geschehen. Offenbar ist der Antichrist dann, wenn man sagen kann, das ist er. Das kann niemand von uns sagen. Er könnte natürlich schon leben. Aber niemand kann wissen, dieser Mann ist es. Erst dann kann Jesus Christus als König kommen. Und dieser Antichrist wird also diesen Abfall auf die Spitze bringen. Das ist der Mensch der totalen Selbstüberhebung. Und das ist eben vorbereitet durch den heutigen Abfall als die Zeit der Selbstliebe. Ja? Wir sind in der Zeit der Selbstliebe, wo man in sich selber verliebt ist und auf seine Rechte pocht. Aber das führt zur Selbstvergottung des Antichristen, der sich schließlich sogar in den Tempel Gottes, in den dritten Tempel, der heute in Israel vorbereitet wird, dann einmal setzen wird, um ihn zu verunreinigen. Nun, sagt der Apostel Paulus, Vers 5, erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Ha! Paulus hat diesen Jungbekehrten diese Dinge schon erklärt. Da würden manche sagen, ja, das gehört doch nicht in den Unterricht von Frischbekehrten. Natürlich gehört das, der Apostel Paulus hat es uns gezeigt. Und dann erklärt er, und jetzt wisst ihr, was zurückhält, dass er zu seiner Zeit geoffenbart werde. Also irgendetwas hält zurück, dass der Antichrist sichtbar wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur ist jetzt der, welcher zurückhält, bis er aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Etwas, das zurückhält, der zurückhält. Und Paulus hat ihm gesagt, ihr wisst, was das ist. Das hat er ihnen also alles schon erklärt. Und jetzt haben die Gläubigen heute das Problem, sie waren nicht dabei. Ja, was ist das, das zurückhält? Und wer ist der zurückhält? Und da ist dann spekuliert worden, man hat sich gesagt, ja, das ist vielleicht die Gemeinde hier auf der Erde, die das Böse zurückhält. Ich würde sagen, das ist schon ziemlich Selbstüberschätzung. Und übrigens, die Gemeinde ist He Ekklesia, auch weiblich, die Gemeinde. Das passt hier nicht zu das, was zurückhält. Und passt auch nicht zu männlich der zurückhält. Ja, was könnte das sein? Das, was zurückhält. Ja, der Heilige Geist. To pneuma, to hagion. Das ist sächlich. Auf Griechisch. Das Geist. Die Geschlechter, männlich, weiblich, sächlich, in der Grammatik sind ja nicht einfach das gleiche wie das biologische Geschlecht. Nicht wahr? Die Deutschen, die sind wirklich überzeugt, dass die Butter so richtig ist, weiblich, aber die Schweizer sind überzeugt, dass es falsch ist. Man sagt ja immer, der Butter. Ja, aber woher kommen diese Geschlechter? Das sind einfach grammatische Kategorien, ich will jetzt nicht im Detail das erklären, die helfen manche Zweideutigkeiten im Text zu neutralisieren. Die haben also ihre Bedeutung. Übrigens ist auch noch erstaunlich, dass das Fräulein sächlich ist, ja? Und die sind da doch schon recht weiblich, ja? Ja, das sind also Kategorien. Und der Heilige Geist, Top Neuma, Top Hagion, das Heilige Geist, aber das passt nun hier mit, und jetzt wisst ihr, was zurückhält. Aber die Bibel lehrt, dass der Heilige Geist Gott ist. Eine Person. Und der Herr Jesus spricht darum in Johannes 14 immer wieder über jener. Wenn er kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Ekenos, jener, männlich. Also das passt genau auf den Heiligen Geist. Denn Geist ist sächlich. Und trotzdem wird der Heilige Geist eben als Person beschrieben mit männlichen Fürwörtern. Der Heilige Geist ist am Pfingsten gekommen, um in der Gemeinde zu wohnen. Und er ist geblieben. Bis heute. Ist nie weggegangen. Und darum ist es ja eigentlich so unerhört, wenn Christen beten um eine neue Geistesausgießung. Das ist eine Beleidigung des Heiligen Geistes, weil er da ist und sie tun so, wie wenn er nicht da wäre. Aber der Heilige Geist wird Pfingsten einmal umkehren. Und zwar bei der Entrückung. Wenn das wahr wird, wie in dem Negro, oh, when the saints go marching in, oh, wenn die Heiligen einmarschieren, dann lass mich in ihrer Anzahl mit dabei sein. Dann bei der Entrückung marschieren die Heiligen heim. Und der Heilige Geist geht mit. Der Herr Jesus hat gesagt, Johannes 14, der Heilige Geist wird in euch sein und er wird bei euch sein in Ewigkeit. Wenn sie heimmarschieren, geht der Heilige Geist weg. Und der Heilige Geist hält in dieser Zeit das Antichristliche in Schach. Das ist sein Wirken, nicht unser Wirken. Er kann uns aber gebrauchen, weil er ja in der Gemeinde wirkt. Und darum, durch ein geheiligtes Leben, können wir Einfluss nehmen als Salz und Licht. Das schon. Aber es ist nicht in unserer Kraft, sondern der Heilige Geist ist es, der aufhält. Und wenn der Heilige Geist weggeht, dann kommt der Antichrist. Und der Antichrist kommt in der Offenbarung als das erste Siegelgericht. In Offenbarung 6, Vers 1 heißt es: Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen: Komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und eine Krone wurde ihm gegeben, und er zog aus, siegend, auf das er siegte. Das ist das erste schreckliche Gericht über die Welt. Aber wer ist denn dieser Reiter auf dem weißen Pferd? Das scheint ja Jesus Christus zu sein. Denn von ihm heißt es in Offenbarung 19, wenn er mit allen Heiligen kommt, dass er auf einem weißen Pferd reitet. Offenbarung 19, Vers 11 und folgende. Ja, der sieht aus, als wäre er Jesus Christus, aber er ist es nicht. Das ist der Antichrist. Aber dieses erste Siegel kann erst geöffnet werden, wenn der zurückhält, weg ist. Und so haben wir hier den klaren Beweis: Die Entrückung der Gemeinde geschieht vor den Gerichten der Apokalypse. Siegel Nummer 1 tritt erst in Erscheinung, wenn der Heilige Geist Pfingsten umgekehrt hat. Gott, der Heilige Geist, kam auf dieser Erde, und Gott, der Heilige Geist, wird diese Erde verlassen. Und nun sagt Paulus weiter: Dann wird eben der Gesetzlose kommen. Nur ist jetzt der, welcher zurückhält, bis er aus dem Wege ist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Der Jesus kommt, und er wird diesen Gräuelmenschen nicht einmal berühren. Durch den Hauch seines Mundes wird er ihn vernichten, und allein durch seine Erscheinung. Schon eindrücklich. Er wird ihn nicht berühren. Ja, dann heißt es von den Antichristen: Ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit. Also der Satan wird den Antichristen ausrüsten als den größten Esoteriker aller Zeiten. Er kommt mit Macht, Zeichen und Wundern. Das sind genau die drei Ausdrücke, die wir finden in Bezug auf die Apostelzeit. Zum Beispiel in Hebräer 2, Vers 3 und 4. Dort wird gesprochen über diese gewaltigen Wunder, die Gott in der Zeit der Apostelgeschichte gewirkt hat, durch die Apostel und ihren und Mitarbeiter. Das, was so typisch war für die Zeit am Anfang der Gemeinde, wird typisch sein für das Ende, aber nicht mehr von Gott her, sondern von Satan her. Die gleichen Ausdrücke. Und wir sehen diese ganze Wundersucht, die im 20. Jahrhundert aufgebrochen ist. Also ein ganz neues Phänomen. So wundersüchtig war die Christenheit noch nie. Schon im Mittelalter war man sehr wundersüchtig. Aber diese Wundersüchtigkeit wie heute, das ist ein Phänomen, das aber eben wunderbar den Weg des Antichristen vorbereitet. Ich meine, ich mag mich erinnern, wie das war so vor 40 Jahren, wenn man da einen Anthroposophen sah. Dachte man, das ist so ein komischer Geist. Und heute sind das doch die Leute, die etwas verstehen von Esoterik und von wie man modern ist, ja, wie man in ist und etwas alternativ ist und so. Weil sind ja alle alternativ. Alternativ sind ja die, die nicht alternativ sind. Heute. Aber wie sich das in 40 Jahren geändert hat, ist ja unglaublich. Und wie die Menschen eben offen geworden sind für das Esoterische und das Okkulte, wo man früher, das ist etwas Komisches, was soll das? Aberglaube, Mittelalter, ja? Und heute ist die Masse in diesen dunklen Mittelalterlichen verstrickt wie noch nie. Eine Vorbereitung auf das Kommen des Antichristen. Aber eben diese Zeichen sind eine Verführung. Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Also, Gott schickt den Antichristen. Das ist eindrücklich. Er sendet eine wirksame Kraft des Irrwahns. So wie wir das heute Morgen gesehen haben, dass Gott einen Lügengeist schickte zur Zeit von Ahab. Das ist Gottes Gerichtswirken. Er kann sogar das Böse benutzen, um zu bestrafen. Aber wer wird hier bestraft? Das sind die, die die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und wenn wir weiterlesen, auf das alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Also hier steht, der Antichrist wird all die Menschen verführen, die das Evangelium gehört haben, aber das Evangelium abgelehnt haben. Die werden sich nicht mehr bekehren können. Das entspricht übrigens, nur so nebenbei gesagt, im Gleichnis der 10 Jungfrauen, Matthäus 25, den 5 Törichten, die zu spät kommen, die Tür ist verschlossen. Es gibt ein zu spät. Trotzdem lesen wir in Offenbarung 7 von einer unzählbaren Schar von Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen, die durch die Drangsal hindurchgehen werden und errettet werden. Das sind Menschen aus zum Beispiel diesen 2 Milliarden, die es heute gibt, die noch nie das Evangelium gehört haben. Es gibt noch weitere 2 Milliarden, die haben das Evangelium noch nie richtig gehört. Und für die ist es nicht gemeint. Solche werden sich sogar in der größten Not noch bekehren, aus allen Stämmen und Sprachen. Das ist so tröstlich. Wir kommen mit der Missionsarbeit nicht zu Ende, bis zur Entrückung. Und dann kommt nach der Entrückung nochmals eine Ernte, aber nicht aus den christlichen Ländern. Denn in der Endzeit kommt für die Christenheit der Abfall. Und darum ist es ja ganz klar ein falscher Geist, der sagt, wir warten auf die große Erweckung, die größte Erweckung aller Zeiten in Europa und Nordamerika. Weil genau dort haben wir das christliche Zeugnis am stärksten etabliert und dort haben wir den Abfall, den großen Abfall. Der große Abfall findet nicht statt unter den chinesischen Christen. Heute schätzt man dort etwa 80 Millionen Bekehrte im Untergrund und die gehen durch die Verfolgung. Also das müssen echte sein. Die weisen sich als echt, wenn sie so leiden und trotzdem dem Herrn treu bleiben. Aber der Abfall ist eben gerade hier und darum haben wir hier nicht die große Erweckung zu erwarten. Und warum sind wir dann noch hier? Ja, um das zu machen, was wir noch können. Das ist nicht ein Aufruf, um jetzt Daumen zu drehen. Sondern wir machen einfach, was wir noch können und wir sehen, wie es uns möglich ist. Und wir machen uns nicht so viel Sorgen, sind es jetzt nun so viele oder so viele. Wir machen einfach, was wir tun müssen. Er sagt, handelt, bis ich komme. Und da müssen wir uns einsetzen. Und ebenso wie die Thessalonicher, im ersten Brief haben wir das gesehen, sich überlegt haben, wie können wir wirklich auf gute Art so viele Menschen wie möglich erreichen. Was haben wir für Mittel, was haben wir für Möglichkeiten in unserer Stadt? So müssen wir denken und voll aktiv bleiben, ohne dass wir uns aber benehmen lassen, die große Erweckung wird bald kommen. Aber wir freuen uns jedes Mal, wenn wieder sich jemand bekehrt und dann auch wirklich im Glauben wächst und befestigt wird. Das ist so wunderbar. Ja, gehen wir weiter. Vers 13. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Seligkeit. Wieder betont er, ihr seid auserwählt, weil sie sich bestätigt haben in den Leiden. In Heiligung des Geistes und in Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat, durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Also Paulus hat der Gemeinde Thessalonich und auch den anderen Gemeinden ganz konkrete Anweisungen gegeben, die sie einhalten müssen. Und die haben wir im Neuen Testament. Also an diese Überlieferungen, an diese Gebote müssen wir uns halten. Nun wird hier weiter erklärt, ihr selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade, tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Werk und Wort. Übrigens, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde. Paulus hatte eine schwierige Arbeit in Korinth. Es waren sehr schwierige Leute, die dort zum Glauben kamen. Die meisten kamen aus der Unterschicht. Das sagt in 1. Korinther 1, nicht viele Edle. Gott hat das auserwählt, was vor der Welt nichts gilt. Aber das waren wirklich Leute, die kamen, viele kamen aus dem tiefsten moralischen Sumpf. Und das war darum eine sehr, sehr schwierige Arbeit für Paulus. Und die Leute waren auch sehr ungehobelt. Das merkt man, wie frech die ihm kamen. Man muss nur die beiden Korintherbriefe lesen. Es ist unglaublich, was die sich erlaubt haben. Und da betet er also, bittet er die Thessalonicher, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde. Wie auch bei euch. Und dass wir errettet werden von den schlechten und bösen Menschen. Denn der Glaube ist nicht aller Teil. Der Herr aber ist treu, der euch befestigen und vor dem Bösen bewahren wird. Wir haben aber im Herrn das Vertrauen zu euch, dass ihr, was wir gebieten, sowohl tut, als auch tun werdet. Der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu dem Ausharren des Christus. Und jetzt kommt er doch noch auf einige Probleme zu sprechen. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Denn ihr selbst wisst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gewandelt, noch haben wir von jemandem Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um nicht jemandem von euch beschwerlich zu fallen. Nicht, dass wir nicht das Recht dazu haben, sondern auf das wir uns selbst euch zum Vorbilde geben, damit ihr uns nachahmet. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dieses: Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Ja, und wenn man arbeitslos ist? Ja, ich meine, auch wenn man arbeitslos ist, ist man nicht arbeitslos. Es gibt so viele Aufgaben. Auch in der Gemeinde und wenn man Geschwister besucht und ermutigt, und das ist alles Arbeit. Aber Paulus betont, wenn jemand nicht arbeiten will, einfach nichts tun will. Das ist nicht, wenn jemand arbeitslos ist, das ist, wenn jemand nichts tun will, dann soll er auch nicht essen. Und dann beginnt man sehr schnell zu arbeiten, ja? Nach 3 Tagen schon. Denn wir hören, dass etliche unter euch unordentlich wandeln, indem sie nichts arbeiten, sondern fremde Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie in der Stille arbeitend ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, Brüder, ermattet nicht in Gutes tun. Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, auf dass er beschämt werde, und achtet ihn nicht als einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Hier haben wir Gemeindezucht, die als Bezeichnung hier umschrieben wird. Das ist nicht das gleiche wie Gemeindeausschluss. In 1. Korinther 5 sagt Paulus, wenn zum Beispiel jemand in Unzucht lebt, oder wenn jemand ein Räuber ist, also wenn, sagen wir jetzt, irgendein Bruder aus der Gemeinde überfällt die Zürcher Kantonalbank, dann muss man ihn ausschließen. Und zwar aus verschiedenen Gründen, weil dadurch wird das Zeugnis der Gemeinde kaputt gemacht. Dann kommen die Leute, seht ihr, das sind diese Evangelikalen, das sind diese Fundamentalisten und die haben Bankräuber unter ihnen. Aber wie viele Bankräuber sie unter den Säkularen haben, davon sprechen sie ja nicht, ja? Die sagen nur, ja gut, aber dann muss man nach 1. Korinther 5 jemanden ausschließen oder auch einen Trunkenbold, also jemand, der sich ständig wieder betrinkt, das sagt die Bibel nicht, der ist krank. Der bezeichnet die Bibel ihn als böse. Und der Ausschluss soll also bewirken, dass die Schmach, die über die Gemeinde kommt, deswegen in Grenzen gehalten werden kann, indem man sagen kann, nein, wir akzeptieren das nicht. Wir schließen so jemand aus. Und weiter, aber noch viel wichtiger, es geht um die Ehre Gottes. Und dann aber drittens geht es darum, dass der Betreffende dadurch zur Buße kommt. Also hat jemand Ehebruch begangen und er muss ausgeschlossen werden, dann soll das bewirken, dass er sieht, so schlimm ist die Sünde, dass die Gemeinde gar keinen Umgang mehr mit ihm haben darf. Das heißt, nicht einmal mit ihm essen, 1. Korinther 5. Und das soll ihn aber, das ist nicht das Ziel, ist nicht, dass wir den endlich vom Hals haben, sondern damit er zur Umkehr kommt und wiederhergestellt werden kann. Das ist das Ziel des Gemeindeausschlusses. Aber hier in 2. Thessalonicher geht es nicht um so schwerwiegende Dinge, sondern geht es darum, Leute, die finden, wieso soll ich arbeiten? Das ist natürlich nicht das gleiche wie Ehebruch. Aber es ist ganz offenbar ungehorsam gegenüber Gottes Wort. Denn die Bibel sagt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Dann muss die Gemeinde ihn bezeichnen, dieser Bruder, diese Schwester, will sich einfach nicht an die klaren Gebote der Bibel halten. Jetzt sollen wir mit dieser Person keinen persönlichen Umgang mehr haben, aber ist nicht ausgeschlossen. Denn es heißt hier, man soll so jemand, Vers 15, und achtet ihn nicht als einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. In 1. Korinther 5, bei den schweren Sachen, dort heißt es nur noch, wenn jemand der Bruder genannt wird. Es ist nicht mal mehr ganz sicher, ob der überhaupt wiedergeboren war. Jemand, der Bruder genannt war und in der Gemeinde mit dabei war. Also die Bezeichnung ist eine schwächere Form der Zucht, die aber auch als Ziel hat, so jemand zur Wiederherstellung zu bringen. Ja, und dann schließt der Apostel Paulus, er selbst aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden immer da, auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Und dann das Zeichen, das Gütezeichen eines echten Paulusbriefes, das haben wir schon gelesen. Der Gruß mit der Hand des Paulus. Ja, so haben wir also zwei Briefe, hochaktuell für unsere Zeit. Und sie waren schon immer aktuell. Aber für uns ganz besonders, weil wir realisieren, wir stehen wirklich in der Zeit vor der Wiederkunft Christi. In der Zeit vor der Entrückung und damit in der Zeit vor den Gerichten der Offenbarung. Und wir stehen unmittelbar in der Zeit, bevor der Herr Jesus mit allen Erlösten wiederkommen wird. Und darum soll diese Hoffnung auf die Wiederkunft Christi uns ganz besonders kennzeichnen in dieser Zeit und uns eben Mut machen, dass wir die Letzten zu Jesus rufen.